Amen, danke an euch. Was für ein Zufall, dass mein Lieblingslied gerade vor der Predigt kam. Natürlich kein Zufall, es muss ja auch Privilegien haben, wenn man predigt und sich Lieder wünschen darf. Genau. Die Predigt heute schließt an die Predigt von Markus letzte Woche. Und das war so nicht geplant. Wir haben überhaupt nicht miteinander gesprochen und meine Predigt war schon zu 90% fertig, als Markus letzte Woche gepredigt hat. Und ich dachte, wie schön, dass das so zusammenpasst und dass Gott da Dinge zusammenführt. Wir haben gestern Abend als Familie einen Film geguckt. Und zwar hieß der Yes Day. Haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gesehen, weil der erst seit vorgestern auf Netflix erhältlich oder anzugucken ist. Aber der war echt ganz cool. Und zwar geht es um ein Ehepaar, die sehr lebensfroh sind und deren Lebensmotto eigentlich so das Ja war. Also sie haben zu allem immer Ja gesagt, sie haben ganz viel ausprobiert, sie haben das Leben so genommen, wie es kam, sie waren abenteuerlustig und dann haben sie Kinder bekommen. Und dann wurde Nein ihr Programm. Nein, das kannst du so nicht machen, nein, das geht so nicht, nein, 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 auf gar keinen Fall, nein, da müssen wir noch ein bisschen mit warten. Und sie sind sich selber irgendwann total auf die Nerven gegangen mit ihrem Nein. Und dann wurden sie herausgefordert, Yes Days einzuführen. Tage, in denen die Kinder bestimmen durften, was gemacht wird und die Eltern den ganzen Tag von morgens bis abends nur Ja sagen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr abenteuerlich wurde und sehr witzig und auch sehr brenzlig und dieses Ehepaar aber auch viel über sich gelernt hat. Ich übrigens beim Zuschauen auch. Und ich dachte so, wie wir diesen Film sahen, ich erlebe gerade unglaublich viele No-Days. Tage, an denen ich irgendwie ein Nein habe. Für den ganzen Tag und für alles, was in dem Tag so drin ist. Mein Alltag ist irgendwie total zerrissen, so fühlt er sich an. Zwischen Homeschooling und Hausarbeit und meiner Arbeit als Evangelistin, die ich von Herzen liebe, persönliche Projekte, To-Dos, Wünsche, Anliegen, Ehepaar sein, Freundin sein, Mutter sein, Gemeindemitglied, von allem etwas, von allem irgendwie zu viel und alles gefühlt fast im minütlichen Wechsel. Und ich fühle mich oft total überfordert und ausgelaugt. Meine Gespräche drehen sich gefühlt ständig um dasselbe. Und wie geht's dir so? Ja, ich bin's total leid, Corona nervt, wann ist das endlich alles vorbei? Und ich finde den Austausch miteinander total richtig und wichtig und gut. Aber irgendwie fühle ich mich wie in so einem Karussell, so einer Endlosschleife und ich kann mir selber schon nicht mehr zuhören. Meine Gefühle reichen von hochmotiviert bis unendlich müde, von sorgenvoll bis zu, ach, das wird schon wieder. Ich bin oft dünnhäutig, gereizt, ich reagiere genervt, ich bin resigniert, ich habe keine Lust, irgendwelche Pläne zu machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich halte einfach nur noch aus. Und ich erzähle euch das nicht, um hier euer Mitleid abzugreifen oder um zu klagen oder euch womöglich noch mit runterzuziehen, aber vielleicht kannst du dich mit den Gedanken identifizieren und vielleicht kennst du sie auch. Vielleicht sehen deine Tage ganz anders aus, aber du hast auch mit Herausforderungen zu kämpfen, die du so nicht kennst. Ich erlebe das auch in vielen Gesprächen, dass Menschen sagen, ich kann mich selbst gar nicht mehr leiden. Ich bin gar nicht mehr der Mensch, den ich kenne. Irgendwie befinden wir uns im Ausnahmezustand und in der Summe führt das alles dazu, dass ich mein Leben gerade oft nicht so gerne mag. Und irgendwie lebe ich mit angezogener Handbremse und ich ertappe und erwische mich ganz oft bei dem Gedanken, wenn Corona erst wieder vorbei ist und das Leben normal ist oder jetzt gerade nicht, aber bald. Und das führt dazu, dass ich zwar jeden Tag irgendwie lebe, aber unbewusst befinde ich mich in so einer Wartehaltung, in so einem Wenn-Erst-Modus. Und jetzt während Corona ist uns das vielleicht bewusster, weil es die ganze Welt betrifft und weil es sich manchmal anfühlt, als hätte jemand so eine kosmische Pausetaste gedrückt. Aber ich glaube, dass wir unser Leben sehr oft so leben. Also auch sonst, wenn nicht gerade Corona ist. Und mir fällt das im Kleinen auf, in meinem Haushalt, dass ich so denke, wenn ich den Haushalt heute geschafft habe, dann kann ich was Schönes tun oder was Wichtiges tun. Oder wenn ich den Arbeitstag hinter mir habe, dann kann ich den Abend genießen. Oder wenn der Regen vorbei ist, dann scheint wieder die Sonne. Aber es genauso auch im Großen. Gedanken wie, wenn die Schule oder die Ausbildung erst geschafft sind, dann fängt das Leben an. Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann haben wir wieder mehr Raum zu gestalten. Wenn ich erst mehr verdiene oder erfolgreicher bin, dann kann ich das Leben genießen. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann haben wir wieder mehr Zeit. Und wenn wir endlich in Rente gehen, dann können wir auch die Welt bereisen. Und auf diese Art und Weise teilen wir unser Leben in wichtig und unwichtig, in geistlich und profan, in heilig und unheilig, in schön und weniger schön, in erlebenswert und nur so zum Durchhalten. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es nicht Zeiten geben darf, die, von denen wir froh sind, wenn wir sie geschafft haben, oder dass es nicht Träume in der Zukunft geben darf, auf die wir uns sehr freuen. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Aber ich erkenne bei mir oft so eine Haltung dem Leben gegenüber, die ich nicht für richtig halte und die ich so in der Bibel auch nicht wiederfinde. Im Psalm 118, Vers 24 steht: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Gott schreibt eine große Geschichte und du und ich, wir sind heute hier und jetzt Teil dieser großen Geschichte. Nicht erst, wenn wir wieder gesünder sind oder wenn wir mehr Geld haben oder wenn wir zeitlich flexibler sind oder. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in Gottes Geschichte keine Abstellgleise gibt und deswegen auch keine Lebensphasen, in denen wir mehr oder weniger für Gott wichtig sind oder Teil seiner Geschichte sind, auch wenn sich das manchmal so anfühlt oder wenn es uns logisch erscheint. Und mein Blick aufs Leben, der äugt auch oft auf die, die ich für wichtig und bedeutsam halte, und er übersieht dabei so oft meinen eigenen Platz, wo ich heute gebraucht werde. Und wenn es nur dafür ist, dass ich für meine Familie für saubere Wäsche sorge oder für ein gekochtes Mittagessen oder wenn ich für einen kranken Menschen ein offenes Ohr habe oder im Büro freundlich zu meinen Kollegen bin oder als Hoffnungsbote während einer Pandemie für die Kassiererin im Aldi, der ich ein Lächeln schenke, mit den Augen zumindest. Die Bibel malt ein großartiges Bild von der Zukunft. Wenn wir unser Leben in Jesu Hände gelegt haben, dann werden wir einmal die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und das wird eine ganz großartige Geschichte sein. Es gibt Straßen aus Gold. Es gibt keine Sonne mehr, weil Gott selber als das Licht leuchtet. Löwen und Lämmer spielen beieinander. Und es gibt einen wunderschönen Lobpreis ohne Mundschutz, der niemals enden wird. Die Bibel malt ein großes Bild von der Zukunft. Aber ich sehe in der Bibel nicht, dass sie uns dazu auffordert, hier einfach nur abzuwarten und auszuhalten. Das Paradies, das liegt gewiss noch in der Zukunft. Aber Gottes Geschichte, deren Finale, falls man das so sagen kann, weil wir über eine Ewigkeit sprechen, aber dessen Finale vielleicht die Ewigkeit ist. Diese Geschichte hat schon vor aller Zeit begonnen. Und in dieser Geschichte gibt es Akteure wie Abraham und Mose, Josef, Paulus, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Anne Frank, Mutter Teresa und so viele mehr. Und sie alle haben Leben gestaltet. Und diese Geschichte wird jetzt gerade in der Gegenwart weitergeschrieben, und zwar mit dir und mit mir. Und Gott lädt uns ein, nicht länger auf das Leben zu warten, sondern unser Leben heute wahrzunehmen und zu gestalten, weil er mit uns heute Geschichte schreiben will. Dies ist der Tag, den der Herr für dich gemacht hat. Dieser Tag heute und der Morgen und der gestern und der Übermorgen, den hat Gott für dich gemacht. Kann es dann sein, dass es ein Tag zum einfach nur Überleben ist? So ein Tag, wo man denkt, braucht ihr noch einer oder kann der schon mal weg? Und ich bin neulich beim Bibellesen über einen Menschen gestolpert, der mir sehr bekannt ist, aber der, das ist mir dann nochmal neu aufgefallen, der das vorbildlich gelebt hat. Und bei dem man es eigentlich so gut verstanden hätte, wenn er in so einem Wenn-Erst-Modus, in so einer Blase gewesen wäre. Und das ist David. David war der jüngste von 8 Brüdern. Also das allein würde ja schon ausreichen, wenn er sein Leben irgendwie schräg gefunden hätte und gedacht hätte, wenn ich hier erstmal raus bin und auf eigenen Beinen stehe und keiner mehr auf mir rumhackt, weil ich ja nur der Kleinste bin. Aber David tat täglich treu seinen Job. Er war Hirte. Eine raue Arbeit, einsam, wenig anspruchsvoll. Auch so ein Grund, warum er mit dem Jetzt und Heute sehr unzufrieden hätte sein können. Denn David war ein Jackpot. Die Bibel sagt, er war mutig, geschickt, künstlerisch begabt und auch noch gut aussehend. Also so ein Frauenschwarm Deluxe. Und der sitzt Tag ein, Tag aus bei den Schafen auf dem Feld. Und dann kommt es eines Tages zu einer Begebenheit, die wir wahrscheinlich alle kennen. Der Prophet Samuel soll den neuen König salben. Und alle älteren Brüder von David sind durchgefallen. Also die mussten alle einmal auflaufen und wurden angeschaut. Nee, der ist es nicht. Nee, der auch nicht. Der auch nicht. Also super Stimmung im Hause von Davids Familie. Und nachdem alle durchgefallen sind, wird David vom Feld geholt. Das hatte bis zu dem Zeitpunkt keiner für nötig gehalten. Da sieht man mal, was für eine wichtige, tragende Rolle David in seiner Familie hatte. Er wird also vom Feld geholt und dann fällt die Wahl tatsächlich vor allen auf David. Er soll der neue König sein und der Geist Gottes kommt auf ihn. Spätestens jetzt hätte ja David sagen können, also Freunde, wenn ich erstmal König bin, also das, was jetzt vorausgesagt wurde, auch ausleben darf, dann zeige ich euch mal, wie das Leben wirklich funktioniert. Und bis dahin warte ich halt jetzt einfach so ab. Aber was macht David? Geht raus zu den Schafen und ist weiter Hirte. Er gestaltet sein Heute. Das ist heute für ihn dran. Nächste Geschichte. Kurz darauf wird für den psychisch ziemlich labilen König Saul ein Kammermusiker gesucht, der ihn ein bisschen aufmuntert. Und irgendjemand kommt auf die Idee, der David, der kann es doch ganz gut mit der Harfe. Also lässt man ihn vom Feld holen. Und was sagt David? Also Freunde, ehrlich, ich bin doch der neue gesalbte König. Ganz im Ernst, ich soll dem irren König die Klampfe zupfen? Nee, da könnt ihr euch wirklich einen anderen versuchen. Nein, sagt er nicht. David lässt sich für diese Aufgabe berufen. Er gestaltet das heute. Nächste Episode. Wir lesen, dass Davids Brüder im Krieg sind und von den Philistern übelst ausgelacht werden. Wir kennen die Geschichte mit Goliath, dem Oberriesen. Und David wird von seinem Vater geschickt, um den Jungs an der Front mal ein ordentliches Butterbrot zu bringen und zu gucken, ob alle noch wohlauf sind. Ihr erinnert euch, David ist der bereits gesalbte König, auf dem der Geist Gottes liegt und er geht jetzt und bringt seinen Brüdern eine Stulle in den Schützengraben. Auch das wieder so ein Moment, wo er hätte sagen können, Freunde, echt nicht, ich doch nicht. Und David geht. Und was dann passiert, kennen wir alle. Er fragt sich, warum sich da alle an der Front so von Goliath auf der Nase herumtanzen lassen. Und was macht er? Er greift die Steinschleuder und erlegt den Riesen. Bam, einfach so. Mit dem, was vor seinen Händen ist. Königlicher wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn er gesagt hätte, warte ab, du Schurke, wenn ich erst König bin, dann erlasse ich ein Dekret, was dich von deinen fiesen Machenschaften abhalten wird. Nein, er gestaltet die kleinen Möglichkeiten, die er heute hat. Und ich könnte euch noch viele Geschichten von David erzählen. Und ja, wir wissen, dass da auch noch eine Menge Fehltritte kommen, weil David ein ganz normaler Mensch ist. Er ist kein Übermensch. Aber er ist mir ein Vorbild. David ist im Kleinen treu. David handelt, so wie es die konkrete Situation von ihm erfordert und ermöglicht. Er ist mutig, wenn die Situation es verlangt. Er spricht Hoffnung in seine Umgebung, zum Beispiel als Saul mal wieder einfach nur noch schwarz sieht. Er schließt tiefe Freundschaften, zum Beispiel mit Jonathan. Er hält sich an Absprachen, obwohl diese zu seinem Nachteil sein sollen. Und ich erkenne an David eine Haltung dem Leben gegenüber, die mich begeistert. Er war ein gesalbter König ohne Krone. Er lebte in politisch schwierigen und bedrohten Zeiten. Er erlebte persönlichen Intrigen und Missgunst. Und die Welt hatte nicht erkannt, zu welch hoher Aufgabe er berufen war. Er hätte an so vielen Stellen sagen können, wenn erst. Jetzt warte ich mal noch ab. Ich halte das jetzt aus. Aber nein, er gestaltet das jetzt. Ich habe neulich in einem Buch den Satz gelesen, so wie du dein Heute lebst, so lebst du dein ganzes Leben. Und ich finde, das stimmt. Ich warte so oft auf sinnvollere Aufgaben, auf schönere Stunden, auf bessere Zeiten, auf das Ende oder den Beginn von irgendwas. Und im Warten verpasse ich, was jetzt gerade hier vor meinen Füßen liegt. Und wir empfinden vieles von dem, was wir tun oder erleben, als nicht besonders wertvoll oder wichtig. Aber ich glaube, dass die Wichtigkeit nicht in den Dingen an sich liegt, sondern darin, wie wir die Dinge anschauen und mit welcher Hingabe wir sie erledigen. In Lukas 16, Vers 10 steht, wer in den kleinsten Dingen treu ist. Gott sieht das Kleine, Gott sieht die Details. Das ist ihm wichtig. Und ich möchte euch und mir mit dieser Predigt Mut machen, dass wir unser Heute, Hier und Jetzt wertschätzen und gestalten, auch während Corona. Und man könnte in dieser Zeit ja meinen, die Welt ist irgendwie so im Ausnahmezustand, alles fühlt sich an wie unter so einer Käseglocke, alles wartet auf Normalität und mir passiert das so schnell, dass ich das auf Gott übertrage, dass ich denke, Gott wartet auch. Gottes Geschichte ist auch gerade so auf Pause gestellt und der muss jetzt auch erstmal gucken, wie wir das mit Corona hier so in den Griff kriegen und danach geht seine Geschichte weiter. Und während ich das ausspreche, wird mir klar, wie blöd dieser Gedanke ist und trotzdem überprüf das mal bei dir, ob sich dieser Gedanke nicht auch ab und zu einschleicht. Aber die Wahrheit ist, so verrückt das klingt, Corona ist Teil von Gottes Geschichte und deine und meine Geschichte sind Teil dieser Geschichte. Dass es dich und mich zu dieser Zeit, an diesem Ort, in Weiherbusch oder Altenkirchen oder Helmensen oder Mammelsen oder wo auch immer, unter diesen Bedingungen, in diesem Umfeld, jetzt gerade gibt, ist kein Zufall. Da steckt ein Plan dahinter. Und Corona hat Gottes Plan nicht durchkreuzt. Corona gehört dazu. Wie gesagt, schwer zu verstehen, aber es macht mir Mut. Gott hat in seiner Geschichte mit Corona vorgesehen, dass es dich und mich jetzt gerade geben soll und dass wir aktiv in dieser Geschichte handeln. Das heißt, frag dich mal, wenn heute der Tag ist, den Gott dir geschenkt hat, jetzt gerade der Moment, wo ist gerade Gott jetzt am Werk? Was ist in diesem Moment jetzt wichtig? Was kannst du jetzt gerade wertschätzen? Was kannst du hier und jetzt gerade lernen? Das fällt uns jetzt im Gottesdienst vielleicht noch leicht, aber frag dich das auf dem Weg ins Büro, an deiner Waschmaschine oder beim Spaziergang oder wo auch immer. Und wenn wir dem Moment gestatten, sinnhaft zu sein, dann wird er erfüllt. Und ich sage euch ganz ehrlich, während ich diese Worte ausspreche, fordern sie mich am krassesten heraus. Denn ich würde gerade so gerne am liebsten jeden Tag einfach nur motzen, mich über alles aufregen, überzeugt davon sein, dass das alles gerade ein riesengroßer Fehler ist und irgendwie nur so in so einem Schock, in so einer Schockstarre abwarten, bis alles wieder anders ist. Aber was ist das für eine Haltung Gott gegenüber, dem Leben gegenüber, Gottes großer Geschichte gegenüber? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und Markus hat das letzte Woche so gut gesagt, manchmal braucht es eine Botschaft, die uns wachrüttelt. Und mir war das auch so auf dem Herzen, weil ich mich immer wieder wachrütteln muss oder mich von Gott wachrütteln lassen muss. Und das gilt nicht nur für unsere Gemeinde oder deinen Platz hier in der Gemeinde, sondern das gilt für deinen Platz in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit, wo auch immer du bist. Du bist Teil von Gottes Geschichte. Und ich glaube, Gott ermutigt uns und fordert uns gleichzeitig heraus, unseren Platz in seiner Geschichte wieder neu zu suchen, wieder neu ernst zu nehmen und neu wertzuschätzen. Und dafür braucht es ein Yes Day. Es braucht dein Ja im Großen und im Kleinen. Und wusstest du, dass Gott sein Ja über jeden deiner Tage stellt? In der Bibel steht, in Klagelieder 3, Vers 22, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen steht ein übervolles Glas vor dir. Jeden Morgen ein ganzer Schatz von Möglichkeiten. Jeden Morgen ein prall gefüllter Rucksack. Und Gott lädt uns ein, nicht dran vorbeizugehen. Dies ist der Tag, den Gott dir heute schenkt. Und wisst ihr, mir geht es dabei nicht um ein Heul leise oder lächel doch mal ein bisschen mehr. Nicht um den Aufruf, Kopf und vielleicht auch hirnlos zu handeln. Einfach nur, um irgendwie aktiv zu sein. Und wie gesagt, mich fordert diese Predigt selber sehr heraus. Vielleicht muss ich sie einfach nur für mich halten, dann lasst mich einfach reden und betet in der Zeit für mich. Aber vielleicht ist für euch auch was dabei. Ich fühle mich oft kraftlos, perspektivlos, antriebslos, lustlos und ich brauche wirklich niemanden, der mir sagt, ich soll jetzt auch noch die Pobacken zusammenkneifen, ein fröhliches Lächeln aufsetzen und einfach mal weitermachen. Da ist nichts in mir, was dazu Lust oder Kraft hätte. Und ich frage mich, kann es denn darum gehen? Ist das der Weg, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, die Fassade ein bisschen nachzubessern, sich selbst einen ordentlichen Tritt in den Hintern zu verpassen? Ist es das, was Gott von uns will? Denn das ist doch auch nicht nachhaltig. Das ist doch nicht von Dauer. Aber was ist dann die Alternative? Also soll ich jetzt ehrlich sein und mich hängen lassen oder soll ich fromm sein und gehorsam weiterlächeln? Oder ist das mal wieder der Mittelweg? Und da fiel mir David nochmal ein. Und die Geschichten, die die Bibel über ihn erzählt, die sind ja das eine. Und wie gesagt, hier sind Heldengeschichten und absolutes Versagen und Desaster, die David erlebt. Er war ein ganz normaler Mensch. Und das andere, was wir von David kennen, das sind seine Gedichte, die Psalmen. Ich habe mir vorgestellt, dass David heute lebt und ich schätze, er wäre so ein cooler Poetry Slammer oder so ein Vorstadtrapper, der auf allen christlichen Bühnen auftreten würde. Und ich zitiere mal drei kurze Psalmen von David. Im Psalm 13 steht, Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Psalm 31, sei mir gnädig, Herr, denn ich bin verzweifelt. Mein Blick ist getrübt von Tränen, meine Liebe ist kraftlos, meine Seele ist leer. Also ich erspare euch mehr, aber ich sage mal so viel, ich musste nicht lange suchen, um diese Verse zu finden. Da ist noch ein Haufen mehr davon. Und das klingt nicht wie ein hochmotivierter Abenteurer in Gottes guter Geschichte. Und Gott geht es nicht um übernatürliche Helden, die ihre Gefühle in die Knie zwingen und die, ohne mit der Wimper zu zucken, permanent die Zähne zusammenbeißen. Auch mit unseren Sorgen und unseren Nöten und unserer Kraftlosigkeit halten wir die Geschichte Gottes nicht auf. Wir stehen ihr nicht im Weg. Auch damit sind wir Teil von Gottes Geschichte und dürfen sein. Und wir sind eingeladen, ganz ehrlich vor Gott zu sein, echt zu sein. Und dennoch mit einem Ja dazu, dass Gott uns in unserer Not versorgen darf, heilen darf, verändern und motivieren darf. Und ich habe die Tage so ein schönes Prinzip gelesen. Es ging eigentlich um Ehepaare und darum, wenn sie streiten. Ein Streit sollte niemals zwischen zwei Partnern stehen, weil sie sich dann nicht mehr einander in den Blick nehmen können, sondern sie sollen einen Streit immer vor sich stellen, damit sie zusammen das Problem anschauen können. Und ich fand den Gedanken so schön und ich dachte, der passt so gut, weil ich merke, dass ich meinen Sorgen und Nöten und meiner Antriebslosigkeit so oft gestatte, dass sie zwischen mir und Gott stehen, dass ich mich sozusagen mit ihnen verbünde und dann Gott anklage. Aber Gott wünscht sich immer und zu jeder Zeit, dass ich mich mit ihm verbünde. Und dann kann ich mit ihm zusammen meine Sorgen und Nöte anschauen. Das was mir gerade so schwer fällt, mitten in meinem Heute, mitten in all meinen Herausforderungen. Heute ist dein Tag, heißt also nicht, reiß dich heute endlich zusammen und sieh zu, dass du dich etwas besser in den Griff bekommst. Und heute ist dein Tag, heißt aber auch nicht, halt ihn einfach nur aus, morgen kommt ja ein neues Heute. Wenn Gott uns unser Heute schenkt, dann möchte er alles an diesem Heute mit uns teilen. Auch unsere Kraftlosigkeit und auch unsere Sehnsucht nach anderen Zeiten. Denn er weiß es ja sowieso schon. Er weiß, wie es in uns aussieht. Aber es macht einen so großen Unterschied, ob ich ganz ehrlich mit Gott auf das schaue, was mein Leben gerade eng und schwer macht und bereit bin, dass er eingreifen und mich verändern darf. Oder ob ich mich mit meinen Sorgen und Nöten verbünde und ihr Opfer werde. Und ich habe lange überlegt, wie ich diese Predigt jetzt zu Ende kriege. Kommt jetzt noch so ein Appell nach dem Motto, los jetzt? Oder wird's doch seelsorgerlich, lege deine Sorgen nieder? Und dann fiel mir ein Satz ein. Wenn du jemanden motivieren willst, ein Schiff zu bauen, dann mach ihm Lust aufs Meer. Und ich dachte, das ist meine Sehnsucht. Das wünsche ich mir, dass ich euch Lust mache, dass ihr Teil in Gottes guter Geschichte sein wollt. Und deswegen habe ich eine kurze Geschichte geschrieben, mit der ich enden möchte. Es gibt eine Geschichte. Keine kurze Story und auch keine vorübergehende Episode. Es ist ein episches Gesamtwerk, ein Kunstwerk, dessen Beginn vor aller Zeit lag und das in Ewigkeit nicht endet. Engel und Schurken, Könige und Bauern, Huren und Helden, Wundertäter und Witwen, Diktatoren und Weltverbesserer, sie alle finden Raum in dieser Geschichte. In dieser Geschichte wurden Weltreiche erobert, Bestien bezwungen, Monumente errichtet. Es wurden Babys geboren, Wunden verbunden und Suppen gekocht. Engel haben gekämpft und Dämonen bedroht. Bäume wurden gepflanzt und Boote aus ihrem Holz gezimmert. Unzählige Kilometer wurden überwunden, neue Kontinente entdeckt und der Mond betreten. Es wurden Schaukeln angeschubst, Unkraut gejätet, Wäsche gewaschen. Die Bücher der Erde würden nicht ausreichen, um zu fassen, was alles Teil dieser Geschichte ist. In unseren Herzen teilen wir die Protagonisten und die Geschehnisse schnell in wichtig und richtig oder nebensächlich und banal ein. Es scheint sowohl heilig als auch profan zu geben, weltbewegend sowie privat, erlebenswert sowie schrecklich. Aber Tatsache ist, die Geschichte wäre nicht die Geschichte, wenn auch nur eine Person oder ein Moment aus ihr herausgestrichen würde. Jedes Mädchen, jeder Greis, jeder Manager und jede Aushilfe spielt eine zentrale Rolle. Jedes Zuhören und jede Entscheidung, jede geschlagene Schlacht, jedes gebackene Brot, jedes ausgefüllte Dokument und jede gefegte Treppe sind Höhepunkte in eben dieser Geschichte. Es geht nichts und niemand in ihr verloren. Woher ich das weiß? Weil es einen Autor der Geschichte gibt. Sie entwickelt sich nicht selbstständig, hebt nicht zufällig diesen empor und lässt jenen fallen. Es gibt eine wunderbare Dynamik in ihr, aber es ist keine Eigendynamik, deren Richtung sich nicht abschätzen lässt. Es gibt einen Autor der Geschichte und der Autor ist Gott. Er ist der Schöpfer, der Künstler und er schreibt die Geschichte voller Hingabe. Er wählt die Worte weise, sortiert die Szenen behutsam, teilt die Rollen bedacht zu. Alles, was er tut, tut er sicher, bewusst und klar. Nichts überlässt er dem Zufall, keine Wendung der Geschichte ist sein Unfall. Das erscheint nicht immer eindeutig und leicht nachvollziehbar, aber ist dennoch immer die Wahrheit, denn er selbst ist die Wahrheit, die Liebe, das Leben, die Geschichte. Und in dieser Geschichte gibt es dich. Ohne dich wäre die Geschichte nicht, was sie ist. Ihr würde Hoffnung fehlen, Kraft und Möglichkeiten. Pläne würden nicht aufgehen, Geschenke nicht übergeben, Schrauben nicht gelöst, Trost nicht ausgesprochen. Wege würden nicht gegangen, Blicke nicht ausgetauscht, Worte nicht gewechselt. In deinem Herzen ahne ich ein, ich? Du meinst doch nicht mich. Und dann folgen Bedenken, Gründe, Sorgen, Sätze, die beginnen mit aber, wenn ich nur oder später vielleicht. Aber Gott schreibt seine Geschichte und er will sie mit dir schreiben. Mit dir. Mit dir. Du hast deinen Platz in Gottes ewiger Geschichte und er lädt dich ein, heute mutig sichtbar zu werden, beherzt loszuleben, da wo er dich sieht. Heute ist dein Tag. Der Tag, den Gott liebevoll für dich vorbereitet hat, der Tag, den er dir schenkt, der Tag, der nicht fehlen darf. Gott will seine Geschichte nicht ohne dich. Nicht eine Stunde, nicht eine Minute, nicht eine Sekunde. Die Geschichte, Gottes Geschichte, wäre nicht dieselbe, wenn du nicht in ihr wärst.